Ich erinnere mich noch gut an eine Musikfreizeit, die liegt schon etwa 20 Jahre zurück. Da haben wir mit 30, 35 Leuten etwa bei einer Missionarsfamilie gewohnt. In der ersten Woche haben wir ein Musical einstudiert und in der zweiten Woche waren wir dann an 5 Orten auf so einer kleinen Tournee eben mit diesem Missionar unterwegs. Und eben, ihr könnt euch vorstellen, so viele Leute, wir waren relativ eng gewohnt in 2 Wohnhäusern, so in jedem Winkel des Hauses hat jemand genächtigt und geschlafen. Und das hat theoretisch viel Potenzial für irgendwie Reibereien oder kleinere Konflikte. Aber wenn ich zurückdenke, mich erinnere, kann ich mich weder an böses Wort erinnern oder irgendwie Probleme zwischenmenschlich. Ich kann mich an keine dicke Luft erinnern. Es war wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Es war friedvoll, es war harmonisch miteinander. Und ich habe mich so gefragt, auch damals schon, woran liegt es? Was ist der Grund dafür, für so eine tolle Atmosphäre, so ein schönes Miteinander? Und ich glaube, es lag ganz entscheidend an dieser Missionarsfamilie, wo wir waren. Denn es ist mir in meinem Leben noch niemand begegnet, der so liebevoll, so sanftmütig, einfach so ein schönes Miteinander gelebt hatte, so einfühlsam war, sehr zuvorkommend, wie eben dieser Missionar und seine Frau. Diese ganz besonders liebevolle Art ist mir gut in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, das war es. Das war der Schlüssel, was auch die Gruppe damals so zusammengehalten hat in so einer wunderschönen Atmosphäre. Also dieses Erlebnis werde ich nicht mehr vergessen, welche Auswirkungen es hat, wenn jemand so eine Liebe ausstrahlt und es weitergeht auf die Menschen, mit denen man zu tun hat. Die Liebe macht den Unterschied. Eben das war damals ganz besonders und so lautet auch unser Thema heute Morgen, weil auch Jesus das einmal in ganz besonderen Versen unterstreicht, in Johannes 13, wo wir schon einige Verse gehört haben von Hartwig. Da geht es auch nochmal um dieses Thema, Liebe macht den Unterschied. Johannes 13, ab Vers 33 bis 35. Wir haben schon gehört, in diesen Versen oder in diesen Kapiteln, es geht Richtung Ostern, Richtung Passion. Jesus nimmt sich hier nochmal ganz besonders Zeit mit den Jüngern alleine und geht einige wichtige Themen durch, die ihm besonders wichtig sind. Und da lesen wir Johannes 13, Vers 33, Kinder oder Kindlein, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir wollen uns 3 Punkte hier zu diesem Text anschauen. Zunächst möchte der Text uns helfen zum Staunen über Jesus und seine Fürsorge für die Jünger, wie er sie vorbereitet auf die Zeit, die kommt. Dann werden wir aufgefordert zu lieben wie Jesus, das neue Gebot. Und wer dies umsetzt, drittens, der weist auf Jesus hin. Hinweisen auf Jesus. Man wird also erkennbar als Jünger. Staunen über Jesus, lieben wie Jesus und hinweisen auf Jesus. Das sind unsere Punkte heute Morgen. Unser Text beginnt ja hier mit Liebe Kinder. Luther sagt, liebe Kindlein. Das ist also ein Ausdruck von ganz besonderer Liebe, Fürsorge. Und wir spüren hier etwas von der tiefen Verbundenheit, die Jesus mit seinen Jüngern gelebt haben muss, Tag für Tag. Schon in Johannes 13, Vers 1 haben wir es vorher gehört, als es um die Fußwaschung geht, beginnt Jesus diesen Text und sagt, er liebte sie bis zum Äußersten. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Also diese tiefe Verbundenheit kommt da nochmal ganz besonders zum Ausdruck. Er sorgte sich mit großer Liebe um die Menschen, die er ausbildete, um den Missionsauftrag später ausführen zu können. Und weil er eben wusste, sein Abschied kommt näher, weil er wusste, dass zunächst Golgatha, dann auch die Himmelfahrt bevorstand, nimmt er sich hier kurz vor der Gefangennahme, wenige Stunden eigentlich, nimmt er sich nochmal eine Auszeit, um exklusiv mit den Jüngern alleine zu sein. Nur noch eine kurze Zeit bin ich bei euch. So startet hier dieser Vers 33. Und interessanterweise, dieses Detail haben wir vielleicht auch schon gehört in den Versen von Kapitel 13 am Anfang, Judas Iskariot ist nicht mehr dabei. Drei Verse vorher lesen wir, dass er den Saal verlässt, hinausgeht in die Nacht. Und denn was jetzt kommt, das hat Jesus nur noch seinen engsten Vertrauten zu sagen. Seinen Jüngern, die wirklich mit ihm bis zum Ende gehen. Von Judas lesen wir leider in Kapitel 17, Vers 12 dann, dass er ein Sohn des Verderbens war. Er ging verloren, obwohl er täglich auch mit Jesus hier unterwegs war. Aber die anderen Jünger, von denen Jesus in Kapitel 13, Vers 10 sagt, ihr seid rein, die sollten jetzt vorbereitet werden für ihre große Aufgabe, nachher Missionare in aller Welt zu sein. Diese dreijährige Ausbildung, die die Jünger also mit Jesus nun erlebt haben, sie lag nun fast hinter ihnen. Und das war absolut einmalig. Es war ja nicht nur einmalig, es war auch lebensverändernd, was sie da alles gehört und gesehen hatten. Wie viele Wunder hatten sie mit Jesus erlebt, wie die Blinden sehen konnten, wie Tote sogar auferstanden sind, wie Besessene von Dämonen frei geworden sind. Sie hatten erlebt, wie Jesus ein Auge für den Einzelnen hatte. Es war eine riesen Menschenmenge unterwegs, aber Jesus sah den einzelnen Blinden. Er sah die einzelne Not von Menschen, die dort waren, besonders auch von denen der Randgruppen, die eher die Außenseiter waren, nicht so gerne gesehen, die Zöllner, ja die Sünder allgemein, die Kranken. Die Jünger hatten sowohl Jubelrufe als auch Widerstand mit Jesus durchlebt. Beides hatte zu ihrer Ausbildung mit dazugehört. Teilweise hatte sie Jesus dann selber losgeschickt, quasi learning by doing. Jetzt sollten sie endlich umsetzen, was sie immer wieder gehört, gesehen haben, miterlebt haben. Das war ihr Auftrag. Immer wieder gehörte auch Zurechtweisung mit dazu. Jesus nahm sich oft Zeit, um die Dinge, die sie erlebt haben, die sie besprochen hatten, nochmal auf ihr eigenes Leben anzuwenden, nochmal zu reflektieren. Nochmal zu schauen, was bedeutet es jetzt für euer Leben. Er wollte sie herausfordern, ihr Vertrauen wirklich ganz auf ihn zu setzen. Ihm alles ja, anzuvertrauen. Das Schöne war, im Persönlichen konnten sie auch ihre eigenen Fragen immer wieder loswerden. Konnten direkt zu Jesus kommen, Unklares nochmal besprechen. Obwohl sicher noch manche Fragezeichen übrig blieben. Aber das alles und noch viel mehr hatten sie mit Jesus nun erlebt. Und jetzt war die Zeit gekommen, um quasi die Stabübergabe vorzubereiten, um die Jünger für die kommende schwere Zeit zu ermutigen, ihnen insbesondere die richtige Ausrichtung mitzugeben, die sie brauchten für ihren Dienst als Apostel. Und für mich klingen hier die Worte in Vers 33 fast so, als würde dem an Jesus beinahe das Herz zerreißen, als er zu seinen Jüngern sagt, meine geliebten Kindlein, nur noch eine kleine Weile, eine kurze Zeit bin ich bei euch. Wie sehr hat sein Herz doch für die Jünger geschlagen. Davon lesen wir zum Beispiel auch in Lukas 22, Vers 15, als es um die Passa-Vorbereitung ging, wo er sagt, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern. Mit Sehnsucht. Darauf habe ich hingefiebert. Also Jesus war innerlich sehr bewegt, fast so, als wollte er sagen, ja, es war wirklich ganz besonders schön mit euch, eine gute Zeit. Ihr seid mir ans Herz gewachsen. Deshalb nennt er sie ja auch meine Freunde. Aber bevor ich leide und sterbe, möchte ich nochmal ganz besonders viel Trost, Ermutigung an euch weitergeben. Denn er wusste ja, wie viel Trost, wie viel Ermutigung sie nötig hatten in den kommenden Tagen schon. Er wusste, wie schnell sie resignieren würden, wie sie sich verbarrikadieren in ihren Häusern in Jerusalem, wie sie verzweifelt sind, wie sie in Gefahr standen, aufzugeben, wegzulaufen, alles fallen zu lassen. Und auf gar keinen Fall wollte er sie in dieser Phase des Umbruchs jetzt alleine lassen. Er wusste, wie sehr sie auf ihn angewiesen waren. Und deshalb bereitet Jesus sie hier ganz besonders auf diese Zeit vor. Von Kapitel 13 bis Kapitel 17, das sehr lange Kapitel sind, es ist ein unheimlich intensiver Austausch, den Jesus hier mit seinen Jüngern führt. Und es wird deutlich, es ist eine ganz besondere Fürsorge Jesu darin zu erkennen, wie er sie vorbereitet, wie er sie mitnimmt in das, was bevorsteht, was die Jünger ja noch gar nicht genau wissen oder ahnen können. Es ist schön zu sehen, wie dieser Herr die Jünger lieb hatte, wie sehr er für sie gekämpft hatte, wie er sich um ihre Bedürfnisse gekümmert hatte, so behutsam, so zart, wie er sie vorbereitet hat auf das, was kommt. Und ich wünsche dir, dass uns das alle immer wieder neu zum Staunen bringt, zum Staunen über diesen großen, unglaublich fürsorglichen Herrn. Denn auch wir erleben tagtäglich diese Fürsorge von Gott. Haben wir heute Morgen schon ganz bewusst Danke dafür gesagt? Versuchen wir nur mal die paar wenigen Stunden, die dieser Tag alt ist, mal durchzugehen. Wir sind zunächst in einem relativ warmen, guten Bett aufgewacht. Wir mussten nicht im 1000-Sterne-Hotel übernachten. Wir hatten ein Dach über dem Kopf. Es war warm. Danach gehörten wir zu den glücklichen Menschen, die nicht nur eine Bibel in ihrer Sprache haben, sondern wir sind sogar des Lesens mächtig. Jeder von uns hat die Möglichkeit, mit Gott in Kontakt zu treten, in seinem Wort zu forschen, jeden Morgen neu. Zum Teekochen, zum Kaffeekochen mussten wir nicht erst Feuer machen, sondern nur das richtige Knöpfchen drücken, vielleicht noch das richtige Pad oder einen Teebeutel reinhängen. Und anschließend konnten wir uns am Frühstückstisch so satt essen, wie 80% der Weltbevölkerung es niemals machen können. Und schließlich zu mir herkommen, hatten die meisten von uns wahrscheinlich irgendein vierrädriges, tolles Fortbewegungsmittel. Auch da musste keiner frieren, vielleicht bis auf die Fahrradfahrer. Aber ich glaube, dennoch haben wir mega viel Grund, schon allein heute Morgen Gott Danke zu sagen. Danke zu sagen für seine Treue, für seine Fürsorge. Und es geht ja noch viel, viel weiter. Gott sorgt ja nicht nur für unsere äußeren Bedürfnisse. Es war ja nur der eine Teil, sondern er sorgt sich ja in ganz besonderer Weise auch um unsere Seele, um unsere innersten Bedürfnisse. Als unser Schöpfer weiß er nämlich ganz genau, was unsere Seele braucht, wonach wir uns sehnen, was unserem Leben hilft, was uns freut. Und er kennt auch ganz besonders die größte Not in unserem Herzen, die Entfremdung von Gott, die verlorene Gottesbeziehung aufgrund der Sünde. Und weil Gott es nicht mit ansehen konnte, wie wir ohne ihn leben in dieser Welt, wie wir verloren gehen, deshalb hat er in seiner grenzenlosen Liebe ein Angebot der Erlösung geschaffen. Dafür ist Jesus gekommen. Jetzt dürfen Menschen ihre Sünden dort abladen, wo Jesus dafür bezahlt hat, am Kreuz von Golgatha. Jeder bekommt dort Vergebung, immer wieder neu. Was für ein Geschenk. Und wer dieses neue Leben in Jesus annimmt, der darf sich freuen, dass er jetzt zu einer großen, weltweiten Familie dazugehört. Zu seiner Braut, zu seiner Gemeinde. Er darf sich zum guten Hirten zugehörig fühlen. Darf wissen, dass er für unser Leben sorgt. Wir könnten da noch lange weitermachen. Aber wenn wir uns das immer wieder neu vor Augen führen, wie viel Grund es gibt, dankbar zu sein für die Treue, für die Fürsorge Gottes, die Freundlichkeit Gottes in unserem Leben, dann beginnen wir immer wieder neu zu staunen, neu dankbar zu werden über diesen großen Herrn. Und ich glaube, das haben die Jünger damals auch getan. Zumindest im Nachhinein gestaunt über diese liebevolle Fürsorge. Vom Staunen über Jesus kommen wir zum zweiten Punkt. Hier werden wir eingeladen in Vers 34 zu lieben wie Jesus. Da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander lieben sollt. Zunächst stellt sich die Frage, warum spricht Jesus hier von einem neuen Gebot? Was ist das Neue denn hier dran? Den Nächsten zu lieben, das war schon im Gesetz des Mose verankert. 3. Mose 19. Und auch in den 10 Geboten geht es ja gerade darum, Gott zu lieben und seine Nächsten. Was war nun das ultimative Neue an diesem Gebot? Lesen wir nochmal diesen Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Und wie? Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander lieben sollt. Ich glaube, die Schlüsselworte lauten hier, wie ich euch geliebt habe. Das wirklich Neue an diesem Gebot ist also der neue Maßstab. Dieses Vorbild in Jesus, das er uns gegeben hat durch sein eigenes Leben. Wie er mit den Jüngern umgegangen ist. Für Jesus bedeutete dieses, wie ich euch geliebt habe, dass er bereit war, sein ganzes Leben hinzugeben. Für sie zu sterben. Er hat sie bis aufs Äußerste geliebt und hat sein eigenes Leben gegeben. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Macht es mir nach. Das ist hier die Aufforderung von Jesus. Die Gleichung lautet also, wie Jesus mir, so ich dir. Wie Jesus mir, so ich dir. Leider leben wir viel zu häufig nach dem Grundsatz, wie du mir, so ich dir. Fährst du mir gegen den Karren, fahre ich dir auch gegen den Karren. Ignorierst du mich im Gottesdienst, okay, dann werde ich dich auch nicht mehr sehen. Hörst du nicht auf meinen Rat, gut, dann werde ich deine Worte in Zukunft auch nicht mehr ernst nehmen. Brichst du mir irgendwie einen Zacke aus meiner Krone, okay, das wirst du zurückbekommen. Ich werde schon einen Weg dazu finden. Und Jesus sagt, nein, es sollte gerade andersrum sein. Nicht mein Gegenüber ist der Maßstab, wie ich handeln sollte, sondern Jesus. Sein Vorbild zeigt mir, was ich zu tun habe, wie Jesus mir, so ich dir. So wie Jesus mir nur Gutes tut, so sollen auch wir dem Nächsten nur Gutes tun. Vielleicht hilft es, wenn wir das heute Nachmittag nochmal im Detail durchbuchstabieren, was das für uns bedeuten könnte und sollte. Wie Jesus mir, so ich dir. Wie Jesus mir, so ich dir. Natürlich sollt ihr es nicht nur für euch hinsagen, aber noch wichtiger ist es, dass es zu einem Grundprinzip in unserem Leben wird, dass wir nach diesem Motto leben. So liebevoll, wie Jesus mit uns umgeht, so liebevoll soll ich auch meinen Nächsten behandeln. Da kommt es nicht darauf an, was er verdient hat. Kommt es nicht darauf an, wie er sich vorhin verhalten hat. Wie blöd er sich verhalten hat. Gar nicht. Jesus sagt, liebe ihn so, wie ich euch geliebt habe. Paulus sagt mal was ganz Ähnliches und unterstreicht genau dieses wie Christus euch. In Römer 15, Vers 7. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Auch hier ist ganz zentral dieses wie Christus euch. So sollen auch wir einander annehmen. Er ist unser Vorbild. Er hat uns zuerst geliebt und deshalb sollen wir auch einander lieben. Er hat uns zuerst angenommen. Deshalb sollen wir unseren Nächsten auch annehmen. Also beides Mal werden wir aufgefordert, dem Vorbild des Herrn Jesus zu folgen. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, beides Mal sind wir total überfordert, das umzusetzen. Wer von uns schafft es schon, diesem hohen Maßstab Genüge zu tun? Dasselbe Dilemma betrifft uns Ehemänner noch ganz besonders. Wer von euch schafft es denn, seine Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt? Ich bin so froh, dass Gott uns niemals überfordert oder Unmögliches von uns erwartet. Wenn er uns Anweisungen gibt in seinem Wort, dann schafft er gleichzeitig auch die Voraussetzung dafür, es umzusetzen, es zu befolgen. Paulus erklärt uns dazu mal in Römer 5, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal an einem Brunnen, wo nur so ein klein wenig Wasser rauströpfelt, vielleicht irgendwo auf einer Wanderung, auf einer Alm, wo nur noch so ein kleiner Rest kam, leichtes Getröpfel. Davon spricht Jesus hier nicht. Aber wart ihr schon mal am Rheinfall während der Schneeschmelze, wenn es so richtig tosendes Wasser runterkommt, das Wasser braust ohne Ende, man kann vor lauter Getöse sich kaum mehr unterhalten, wenn man dort steht. Wenn ihr das kennt, dann habt ihr vielleicht eine Ahnung davon, was hier gemeint ist. Gott hat seine Liebe nämlich nicht nur tröpfchenweise in unsere Herzen ausgegossen, sondern er hat sintflutartige Ströme der Liebe in uns gelegt, die nur darauf warten, endlich freigesetzt zu werden. Das heißt für uns, wir müssen nicht krampfhaft versuchen, aus eigener Anstrengung Liebe zu produzieren, denn da wird nicht viel dabei rauskommen. Aber Gott möchte diesen Staudamm der eigenen Möglichkeiten wegreißen, wegsprengen, damit seine Liebesströme endlich freigesetzt werden in unserem Leben. Erst dann können wir unseren Bruder, unsere Schwester, unsere Geschwister lieben, von ganzem Herzen, zwar mit allen Schwächen, mit allen Unzulänglichkeiten, die jeder so mit sich bringt. Lieben wie Jesus, dazu werden die Jünger dort und auch wir als Nachfolger heute aufgefordert. Vielleicht noch eine Anmerkung hier zu diesem Text. Es ist interessant zu sehen, dass Jesus in dieser ganzen Abschiedsrede an die Jünger keine großen Abhandlungen über Lehre und Theologie macht. Er gibt den Jüngern auch kein Handbuch über Gemeindebau, über Jüngerschaft und Nachfolge. Nichts dergleichen. Es war vielleicht eher Paulus' Aufgabe dann später. Vielmehr macht Jesus klar mit einem einzigen Gebot, was für ihn wichtig ist, was für ihn zählt. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so auch ihr. Liebt einander. Also Jesus sagt im Prinzip, damit ihr als Apostel euren Missionsauftrag ausführen könnt, wirksam ausführen könnt, ist das Gebot der Stunde, dass ihr einander wertschätzt, dass ihr einander helft, achtet, zu Diensten steht, der Petrus, dem Johannes, und der Johannes, dem Petrus, der Philippus, dem Matthäus und dem Matthäus, dem Philippus und so weiter bis zu uns. Eben genau so, wie Jesus es vorgemacht hat, wie er Liebe gelebt hat. Man könnte sich fragen, warum ist also genau die Liebe so elementar wichtig? Warum stellt er nicht das theologische Fundament in den Mittelpunkt? Ich glaube, wir müssen hier bedenken, bisher war Jesus derjenige, der diese wilde Jüngerschar zusammengehalten hatte. Er war ihr Friede. Aber jetzt, wenn er weg sein würde, brauchten sie ein neues Band, das sie zusammenhalten würde. Paulus nennt es mal das Band der Liebe. Kolosser 3, Vers 15. Hier stand also nun jeder in der Pflicht, dem Vorbild Jesus nachzueifern, den anderen zu lieben, durch das Band der Liebe zusammenzuhalten. Und ich glaube, da stehen wir alle in der Pflicht. Ich wünsche mir das so sehr für uns auch als Gemeinde, dass diese Liebe Jesu unser ganzes Miteinander prägen und bestimmen darf. Damit auch wenn Ungläubige hereinkommen und dieses schöne Miteinander sehen, diesen liebevollen Umgang erleben, dass sie sich nichts mehr wünschen, als auch Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Genau davon spricht nämlich Jesus im nächsten Vers, in Vers 35. Damit kommen wir zum dritten, letzten Punkt. Die Liebe unter uns, sie soll hinweisen auf Jesus. Daran wird jedermann erkennen, Vers 35, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Woran sind Jünger Jesu zu erkennen? An der Liebe, die wir zueinander haben. Also nicht mein Wissen über Gott, nicht mein Fleiß, meine Mühe, meinen Dienst, sondern die Liebe macht den entscheidenden Unterschied. Die Liebe soll das sein, was uns als Christen von der lieblosen Ellenbogengesellschaft um uns herum unterscheidet. Ja, die Liebe soll das Erkennungsmerkmal von uns Christen sein. Die ganze Welt um uns herum, sie schreit ja nach Liebe. Sie sehnt sich nach Liebe in jeder Hinsicht. Aber solange sie Liebe am falschen Blatt suchen, solange sie Liebe nur auf körperlicher Nähe, auf Gefühlen, auf Erotik reduzieren, ist es eben nur ein Stochern im Dunkeln. Solange Menschen nicht die göttliche Liebe erfahren haben in ihrem Leben, solange sie diese Liebe nicht kennengelernt haben, werden sie nie erfahren, was echte Liebe ausmacht. Deshalb ruft Jesus hier seinen Jüngern zu und damit auch uns allen, die wir ihm nachfolgen, dass wir durch unser
Vorbild,
durch unseren liebevollen Umgang Zeichen setzen. Zeichen der Liebe für unsere Umgebung. Schließlich sind wir als Gläubige die Einzigsten, die das können, weil wir Gottes Liebe am eigenen Leib erfahren haben. Nur deshalb sind wir überhaupt in der Lage, göttliche Liebe weiterzugeben, göttliche Liebe zu teilen mit anderen. Und die Menschen um uns herum, sie brauchen diese Liebe ja so dringend. Denn unfreundliches Miteinander, Böses mit Bösem vergelten, sich beleidigen, sich beschuldigen, das ständige Hintenrumgerede, davon haben wir doch alle genug. Jeden Tag, am Arbeitsplatz, in den Familien, bei Freunden, in Vereinen, der Nachbarschaft, überall dasselbe Spiel. Was Ungläubige wirklich anzieht, das ist eben eine harmonische, friedvolle, liebevolle Gemeinschaft, in der Vertrauen herrscht, in der Warmherzigkeit zu spüren ist, wo man sich auch nicht verstellen muss, wo einfach alle Masken fallen dürfen. Ein Ort, wo man nicht erst Leistung bringen muss, um anerkannt zu sein, um geliebt zu werden, sondern wo jeder angenommen ist, wie man ist. Wo auch nicht der Ellenbogen dominiert, sondern die unendliche Liebe von unserem Herrn den Unterschied macht. Womöglich ist es uns oft gar nicht bewusst, wie sehr die Welt uns beobachtet, wie sehr sie uns sehen, unser Leben vielleicht analysieren, um rauszufinden, was ist hier anders. Warum geht der sonntags immer in die Gemeinde? Warum ist im Bibellesen so wichtig? Was ist der Motor hinter diesem Verhalten? Und sie werden garantiert Rückschlüsse ziehen von der Bruderliebe, die sie erleben, auf den Gott, der dahinter steht, auf unsere Beziehung, die wir mit Jesus haben. Das Blöde ist nur, dass die Bruderliebe oft unser größter Patient ist. Wie oft scheitern wir gerade an diesem Punkt? Und dabei sollten wir uns doch gerade in diesem Punkt gegenseitig übertreffen. Römer 12, Vers 10. Das sollte eigentlich der tägliche Kampf sein, mehr Liebe an den Tag zu legen. Die brüderliche Liebe, sagt dort Paulus, untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Jeder möchte eigentlich noch mehr lieben als der Bruder und die Schwester. Das heißt, die Liebe von Jesus, sie möchte unser gesamtes Miteinander revolutionieren, umkrempeln, verändern, schöner machen. Die Frage ist, lassen wir es zu, dass dieser Strom der Liebe Gottes zunächst uns selber und dann auch unser ganzes Umfeld überfluten darf? Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, wenn wir dich sehen in deinem Wort, wie du mit deinen Jüngern umgegangen bist, dann versetzt uns das immer wieder in Staunen über deine liebevolle Art, über deine Fürsorge für die Jünger. Ja, dieser wilde Haufen, den du zusammengeschweißt hast, zusammengebracht hast. Du hast sie zusammengehalten, du hast sie gelehrt, du hast sie geschult, du hast ja ihren Charakter geschliffen in dieser dreijährigen Ausbildung. Ja, und hast sie vorbereitet auf das, was kommen sollte, auf ihre große Aufgabe als Apostel unterwegs zu sein. Ja, und dasselbe möchtest du auch heute mit uns machen, wenn wir dir nachfolgen. Ja, auch unser Leben möchtest du prägen, verändern, möchtest du dir ähnlicher machen. Willst, dass deine Liebe uns ganz umfasst und unser Leben prägt, dass wir deine Liebe vor allem auch weitergeben an unseren Nächsten, an unsere Umgebung, dass sie ja noch mehr von dir erkennen, ein Stück Himmel schon hier auf Erden, weil deine Liebe einfach so unfassbar schön ist. Genau das, wonach sich jeder sehnt, was wir uns alle wünschen. Danke, dass es bei dir zu finden ist und lass auch uns als Gemeinde immer wieder so ein Ort sein, wo deine Liebe regiert, wo du der Mittelpunkt bist und ja, ein friedvolles, freundliches, zuvorkommendes, liebevolles Miteinander wirklich zu sehen ist, zu spüren ist. Danke, Herr Jesus, dass du uns dabei helfen wirst. Du hast die Liebe vorgelebt. Und lass uns auch diesen Grundsatz nicht vergessen, wie du mir, so ich dir. Das soll wirklich unser Lebensmotto sein. Amen.